RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen, die in den vergangenen Wochen ausgehandelt worden sind. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Laut Weimer soll für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen künftig ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt er Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen seit 2020 eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Einnahmen aus der Werbung zahlen. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat ein Sofortprogramm beschlossen, um Unternehmen schnell zu entlasten. Wie Bundeskanzler Merz nach der Sitzung am Abend sagte, soll mit dem Maßnahmenpaket die dümpelnde Wirtschaft in Schwung gebracht werden. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Bis zum Sommer soll auch Geld aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen in Investitionen fließen. Das Ziel, bis Mitte des Jahres soll für jeden und jede spürbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht. So hat es die Koalition aufgeschrieben.
Im Gazastreifen hat eine große Menschenmenge ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms gestürmt und geplündert. Nach UN-Angaben sind in dem Gedränge mindestens 2 Menschen gestorben und viele weitere verletzt worden. Die Organisation sprach von Horden hungriger Menschen, die in das Gebäude eindrangen. Von palästinensischer Seite heißt es, dass auch 2 Menschen erschossen wurden. Die Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin wird seit dem Morgen schrittweise freigegeben. Nach Angaben der BVG sollen seit dem frühen Morgen wieder die ersten Trams fahren. Für die Startphase ist bei der Linie M17 erstmal ein Pendelverkehr geplant. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet, bis dann ab Samstag überall Normalbetrieb gilt. Die marode Brücke an der Wuhlheide ist inzwischen zum Großteil abgerissen worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute wechselnd bewölkt mit Sonnenschein, dabei trocken, maximal 18 bis 20 Grad und böiger Nordwest- bis Westwind. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 11 Grad und in Cottbus 12. Morgen viele Wolken mit Schauern, im Tagesverlauf sonniger, 22 bis 25 Grad. Die Zeit 7.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Sie waren Charles Darwins Laboratorium der Evolution und sie sind bis heute das wohl spektakulärste Naturerbe der Menschheit. Die Rede ist von den Galapagos-Inseln weit ab im östlichen Pazifischen Ozean vor Ecuadors Küste. Das ist unser Reiseziel in den nächsten 25 Minuten. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs an Himmelfahrt. Ich bin Tina Witte. Nirgends auf der Insel lassen sich Tiere so sehr aus nächster Nähe beobachten. Viele der über 4500 Arten leben nur in diesem Ökosystem. Doch das Paradies ist gefährdet. Nicht nur der Müll und der Massentourismus bringen das fragile Ökogleichgewicht in Gefahr. Auch Ecuadors Drogenkrieg macht vor den Inseln nicht Halt. Anne Herberg war auf den Galapagos-Inseln unterwegs.
Sie sind das charakteristische Postkartenmotiv der Galapagos-Inseln. Bedächtig knabbert die Riesenschildkröte am trockenen Gras auf der Ranch El Chato, im hier sonst eigentlich feuchten Hochland der Hauptinsel Santa Cruz, umgeben von hohen Scalesia-Bäumen. Immer wieder hält sie kurz inne, dreht den Kopf zu uns, dreht ihn zurück, knabbert weiter. Galapagos-Riesenschildkröten gelten als die Gärtner der Inseln, erklärt David Arias, der Touristen über die Ranch führt. Sie fressen die Früchte der Kakteen und Tomaten, scheiden die Samen wieder aus und tragen damit zur Ausbreitung der Pflanzen bei. Die hier hätten rund 70 bis 80 Jahre auf dem Panzer, mittleres Alter also für eine Schildkröte. Eine genaue Methode zur Bestimmung des Alters gäbe es zwar nicht, doch Größe, Beschaffenheit des Kopfes und die Ausprägung sogenannter Wachstumsringe auf dem Panzer gäben Aufschlüsse. Je weniger Ringe, desto älter. Ungefähr 90% der Riesenschildkröten sind innerhalb von 3 Jahrhunderten verschwunden. Schuld ist, wie so oft, der Mensch, sagt Sarah Darwin. Die Biologin, die heute am Naturkundemuseum in Berlin arbeitet, ist Ururenkelin des britischen Naturforschers Charles Darwin, der vor rund 200 Jahren auf den Galapagos-Inseln seine Evolutionstheorie untermauern konnte.
Looking back at the time that Darwin was there, you know, there was a lot of whaling going on.
Wenn man auf die Zeit zurückblickt, als Charles Darwin auf den Inseln war, dann wurde dort viel Walfang betrieben. Auch Seelöwen fielen den Jägern zum Opfer. Dann kamen Piraten auf die Inseln. Sie jagten die Riesenschildkröten. Sie dienten als Frischfleischproviant auf den Schiffen. Denn die Tiere konnten monatelang ohne Nahrung und Wasser überleben. Und wer dachte damals schon daran, was es im Detail bedeutet, wenn eine Riesenschildkröte oder eine Galapagos-Tomatenart ausstirbt? Was wir aber heute wissen ist, dass es einen Punkt gibt, an dem Lebensräume instabil werden, wenn zu viele Arten verloren gehen.
Habitats become unstable if they lose too many species.
Erst Jäger, dann Bauern und Siedler, deren Haustiere wie Ziegen und Schweine, Esel, Katzen oder Hunde die Schildkrötennester auffühlten, die Eier zerstörten. Dass es heute wieder rund 20.000 Riesenschildkröten gibt, ist der Arbeit von Biologen des Charles Darwin Forschungszentrums zu verdanken, die die Tiere in Zuchtstationen aufziehen und später auswildern. Der Erde droht das 6. Massenaussterben der Geschichte. Ein rasanter Verlust an Arten und Ökosystemen. An Orten wie Galapagos lässt sich beobachten, wie der Schutz der Natur vor dem Raubbau funktionieren kann. Doch es ist ein stetiger Balanceakt. ...1959 erklärte Ecuador die Galapagos-Inseln zum Nationalpark. Mehr als 97% der Landfläche der Inseln sind seither geschützt. Das heißt, sie dürfen weder bebaut noch für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden. Touristen ist es nur erlaubt, sich auf eng begrenzten Pfaden gerade mal auf 1% der Landfläche zu bewegen. Und auch das meist nur in Begleitung offiziell registrierter Führer. Die geschützte Landfläche der Inseln wurde 1998 um ein Meeresreservat ergänzt. Es umfasst zunächst die Gewässer 40 Meilen rund um den Archipel. 2022 allerdings wurde es nochmal erweitert, um einen 60.000 Quadratkilometer großen Korridor. Das neue Gebiet namens Hermandad, auf Deutsch Bruderschaft, verbindet den Galapagos-Archipel mit den Cocos-Inseln in Costa Rica. Es ist der zweitgrößte Schutzkorridor der Welt, entlang dem sich eine Kette von Unterwasserbergen reiht. Dort verlaufen die Wanderrouten bedrohter Tierarten wie Schildkröten, Wale und Haie.
Als ich ein Kind war, nahm ich meinen Vater zum Schnorcheln mit, dort wo es Haie gab. Ich war starr vor Angst. Sie sind so viel größer als du und du denkst, dass sie dich fressen. Mit der Zeit wandelte sich die Angst in Neugier. Müssen wir sie wirklich fürchten? Was geschieht mit ihnen? Warum werden es weniger?
Es ist noch vor Sonnenaufgang, als Diana Pasminio und ihr Team von San Cristobal aus aufbrechen. Nahe der östlichsten Insel des Archipels wollen sie Babyrochen und Haie erforschen. Das geht am besten im Morgengrauen, denn dann tummeln sich die Jungtiere in flachen Gewässern. Langsam nähert sich das Team der Meeresbiologen einer kleinen, von weißem Sand, schwarzem Lavagestein und wildem Gestrüpp gesäumten Bucht und wirft vorsichtig ein Netz im knietiefen Wasser aus.
Wir müssen sehr vorsichtig sein. Die Haie können sich erschrecken und die Bucht verlassen. Wir haben einen Versuch. Den müssen wir richtig machen.
Und da schwimmen sie. Gepunktete Rochen und sogar kleine Hammerhaie. Flink fischen die Forscher einen aus dem Wasser. Er wird vermessen, dann eine Genprobe genommen. Auch um ein Bewegungsprofil der Tiere zu erstellen. Wo gebären sie ihren Nachwuchs? Wohin ziehen sie dann? Welche Faktoren beeinflussen diese Tiere, die als Jäger der Meere bezeichnet werden? Oder als Gesundheitspolizei, weil sie kranke und schwache Fische verzehren und die doch selbst enorm bedroht sind. An Orten wie Galapagos wird sich zeigen, ob diese Tiere überhaupt noch eine Zukunft auf der Erde haben.
Es braucht lange, bis Haie geschlechtsreif sind und dann bekommen sie nur wenige Junge. Es ist super wichtig, sie in den ersten Lebensjahren zu schützen, bis sie sich reproduzieren.
Erst mit 28 oder 30 Jahren kann ein Hai Nachwuchs bekommen. Das Risiko, dass er vorher von einem Schiffsmotor verletzt wird oder als Beifang in den Netzen großen Trawler landet, ist groß. Ecuadors Hochseefischer jagen direkt außerhalb des Meeresschutzgebietes. Rundherum ist die internationale Flotte der Industriefischer unterwegs, allen voran aus China. Haie werden außerdem immer noch wegen ihrer schmackhaften Flossen gejagt, die vor allem auf den asiatischen Märkten gefragt sind. Im Jahr 2017 wurde ein illegales chinesisches Transportboot festgesetzt, das mehr als 6.000 seltene Haie an Bord hatte. Der Rede musste eine Millionenstrafe an den Galapagos-Park zahlen. Der Ruf nach einer Erweiterung und mehr Kontrolle der Schutzzone wurde immer lauter. Dafür kämpften sogar die Fischer selbst. Die Mangroven wachsen dicht an die Uferpromenade von Puerto Ayora heran, dem zentralen Ort der Insel Santa Cruz. Möwen und Fregattvögel kreisen in der Luft. Schwarze Meerechsen sitzen regungslos auf einem Felsen. Und Seelöwen dösen im Schatten vor sich hin. Dahinter erstreckt sich das türkisblaue Meer. Bunte Fischerboote schaukeln auf dem Wasser. Heute gibt es Zonen. Manche sind komplett für die Fischerei gesperrt. Andere Gebiete stehen ausschließlich den einheimischen Fischern offen. Wie Walter Bourbon. Er ist oft tagelang auf See und hat dabei stets einen Satellitentransponder dabei. Seine Fahrten werden streng überwacht.
Es ist nicht einfach. Ich könnte ein Netz auswerfen und damit schnell alles rausholen, was sich verfängt. Aber nein, denn so würde ich auch Tiere töten, die bedroht sind und deren Fang verboten ist. Wir verwenden Leinen, Wurfstangen. Wir fangen noch von Hand. Das ist unsere Kunst. Wenn du mit den Fischen und dem Adrenalin kämpfst, das ist einzigartig.
Seit der Einrichtung der Schutzzonen nehmen die Fischpopulationen wieder zu. Und zwar nicht nur vor Galapagos, sagt Eliezer Cruz, früher Direktor des Galapagos-Nationalparkes, der damals ebenfalls bei den Verhandlungen dabei war.
Wir haben das erste Schutzgebiet damals nur gegen enormen Widerstand der Industriefischer durchgebracht. Ecuador gehört zu den größten Thunfischfängern der Welt. Heute sagen selbst Sie, unser Widerstand war ein Fehler. Die Schutzzone ist unsere Brutstätte. Es gibt heute wieder viel mehr Fisch. Das nennt man Spillover. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das Reservat gesund ist und seine Funktion nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich erfüllt.
Win-win, möchte man meinen. Doch ganz so perfekt funktioniert der Schutz rund um Galapagos natürlich auch nicht. Als Beispiel präsentiert Fischer Walter Bourbon seine gerade frisch eingeholte Ware. Neben einem großen Thunfisch und rund 2 Dutzend Pez Brujo, die Leckerbissen der Insel, eine Art stachelig roter und ziemlich gruselig dreinblickender Skorpionfisch, hat er auch eine große, von Nylonschnüren durchzogene Plastikpalette gefangen, mit Fetzen eines Netzes.
Ja, das hier ist ein Panel, das an der Wasseroberfläche schwimmt. Von dort aus erstreckt sich das Netz 70 bis 100 Meter tief, beschwert mit Gewichten. Dazu ein Tank mit Löchern, in dem sich der Köder befindet, der die Fische anlockt.
Fischsammler nennt man solche Fanggeräte. Eine Art spezielle Bojen mit Ködern und einem Gewirr aus Tauen versehen, die eingesetzt werden, um Schwärme anzulocken. Große Fischerboote würden sie mit Absicht nahe dem Schutzgebiet abwerfen, beobachtet Walter Bourbon. Ecuador erhielt schon 2019 eine sogenannte gelbe Karte von der Europäischen Union, weil es nicht schafft, selbst die eigene Industriefischerei zu kontrollieren. Laut einer Recherche des Online-Portals für Umweltthemen Mongabay fischten im Jahr 2020 immer noch mehr als 300 große Boote in der Nähe oder innerhalb des Meeresschutzgebietes. Viele schalteten ihre Satellitensysteme ab, um nicht geortet werden zu können.
Sie kennen die Strömungen. Die Fischsammler treiben in das Schutzgebiet rein und locken dort sehr viele Fische an, die sich dann rund um die Fangbojen mit den Ködern tummeln. Wenn die Strömung die Plattformen wieder raus aus der Schutzzone treibt, haben sie die Fischschwärme im Schlepptau. Die Trawler kesseln sie dann mit riesigen Netzen ein. Das ist ein riesiges Problem. Sie fischen indirekt in der Schutzzone. Zurück bleibt der Müll, der sich nicht zurückverfolgen lässt.
Plastikmüll kennt keine Grenzen und keine Schutzzonen. 94 Tonnen Plastikmüll wurden seit 2017 auf den Inseln gesammelt. Nur 1% stammt von Galapagos selbst, alles andere aus dem Ausland. Fischer wie Walter und zahlreiche Freiwillige arbeiten mit der Nationalparkverwaltung zusammen, um die Strände und Buchten zu reinigen.
Wir haben im Laufe der Jahre alles gefunden, was du dir vorstellen kannst. Hygieneprodukte und giftige Substanzen, Flaschen aller Art und sogar ein komplettes OP-Set mit Katheter, Blutserum, Skalpell. Das kommt von den großen Fangflotten, die ja mit Dutzenden Schiffen unterwegs sind.
Alberto Andrade von der Frente Insular, der Inselfront, zieht regelmäßig mit Freiwilligen über die Strände. Zuhauf liegen dort Plastikflaschen, alte Kanister mit Etiketten, beispielsweise aus Peru, andere mit asiatischen Schriftzeichen. Daneben ein dösender Seelöwe. Genau deswegen interessiert sich auch der Wissenschaftler Juan Pablo Munoz für die Abfälle.
Diese Kanister hier wurden von Schildkröten und Fischen angeknabbert. Da sind die Bissspuren.
Wie viel Plastik steckt bereits in den Tieren? Das will er wissen. Am meisten Sorgen bereiten dem Wissenschaftler Mikropartikel, also das Plastik, das sich durch die Witterung schon in winzig kleine Teilchen zersetzt hat.
Siehst du den Plastikstaub hier? Das ist die Zukunft von allem, was du hier siehst, von allem Einwegplastik auf dieser Welt. Vergiss, dass Plastik in 1000, 2000 oder einer Million Jahren verschwindet. Das ist gelogen. Plastik bleibt für immer.
Die Fischerei habe sich seit dem Jahrtausendwechsel verdoppelt. Und mit ihr der Plastikmüll, sagt Andrade von der Inselfront. Es brauche mehr Kontrolle, mehr Bewusstsein, vor allem aber auch international verbindliche Regeln, sagt der Aktivist. Die Hohe See ist ein Niemandsland, die Kontrolle schwer. Und auf der anderen Seite stehen mächtige Interessen und viel Geld. Schon wieder ein Einsatz im Morgengrauen. Diesmal mit dem Team der Küstenwache der Insel San Cristobal von Kapitän Oscar Valareso. Auf den Bildschirmen der Kommandozentrale auf der Brücke ist ein verdächtiges Fischerboot aufgetaucht.
Wir vermuten, dass das Schiff ohne Genehmigung im Reservat fischt, weshalb ein Inspektionsbesuch erforderlich ist.
Es ist fast schon ein Routineeinsatz auf dem Patrouillenschiff Isla Isabella. Trotzdem schlüpft die Küstenwache in Robocop-Montur. Also schusssichere Westen, Kampfhelme, Maschinengewehre. Man weiß nie, auf wen man trifft, sagt Néstor Castillo, der Chef der maritimen Einsatztruppe.
Hier ist der Drogenhandel unterwegs. Hier verlaufen die maritimen Schmuggelrouten vom Festland in Richtung Mittelamerika und in die USA. Im Vergleich zu anderen Jahren sind die Beschlagnahmungen von Drogenpaketen nahe Galapagos stark angestiegen.
Ecuador ist zum wichtigen Transitland für den Kokainschmuggel geworden. Es liegt nahezu ideal zwischen den Kokainanbauregionen Südamerikas und den Märkten in Europa, den USA und Asien. Auf dem Festland liefern sich Kartelle und Banden einen blutigen Krieg um die Kontrolle des Milliardengeschäfts. Weil die Sicherheitschecks an den Häfen zunehmen, wird der Schmuggel über Alternativrouten immer wichtiger. Eine führt über offene See, südwestlich am Galapagos-Archipel vorbei. Allein 2023 wurden im Umkreis von rund 200 Seemeilen um die Inseln 25 Tonnen Kokain beschlagnahmt. 150% mehr als im Jahr zuvor. Die Wüstenroute wird die Strecke genannt. Die Schnellboote sind bis zu 14 Tage auf dem Ozean unterwegs. Doch selbst der größte Tank reicht nicht für mehr als 2 oder 3 Tage. Irgendwann müssen sie auftanken.
De aquí no sale combustible.
Sie stechen vom Kontinent aus in See. Auf ihrer Route kommen sie hier vorbei. Es gibt strategische Punkte. Dorthin bringen andere Boote Treibstoff, deponieren ihn dort, um dann die Boote zu versorgen, die die Substanzen transportieren.
Die Drogenkartelle hätten Galapagos zu ihrer Tankstelle gemacht, schrieb die Washington Post Anfang des Jahres. Die Nachricht sorgte international für Aufsehen, schreckte zudem Touristen ab. Das sei aber komplett falsch, beschwichtigt Kommandant Castillo. Der Treibstoff werde vom Festland aus transportiert. Die Inseln selbst seien sicher. Die Locals würden gut kontrolliert. Los geht's. Die Küstenwache lässt ihr eigenes Schnellboot zu Wasser. Die Einsatztruppe rast davon. Für 5 Seemeilen, knapp 10 Kilometer, brauchen sie nur wenige Minuten, bis sie das verdächtige Fischerboot erreichen. Die Besatzung hebt die Hände, die Offiziere zücken ihre Waffen. Dokumente bitte, was haben sie geladen?
Bei der Inspektion haben wir im Laderaum Haifischflossen gefunden. Das ist illegal in der Schutzzone. Die Ladung wird einbehalten, das Fischereifahrzeug beschlagnahmt und die Besatzung und Ware den zuständigen Behörden übergeben.
Dann Waffen runter, alle geben sich die Hand, klopfen sich freundschaftlich auf die Schultern. Es war nur eine Übung, die Operation gestellt. Eine bildstarke Show für die Journalisten. Später erfahren wir aber, zur gleichen Zeit gab es, einige Seemeilen weiter, westlich nahe der Insel Isabella, tatsächlich eine echte Operation. Festgesetzt wurde ein Fischerboot, das nicht nur illegal Seegurken fischte, kein Gemüse übrigens, sondern ein mit dem Seestern verwandtes Tier, das vor allem in Asien als Superfood und Potenzmittel beliebt ist. Und nicht nur Seegurken wurden da beschlagnahmt, sondern eben auch Dutzende Kanister voller Benzin. Viel zu viel für die angegebene Route des Bootes. Nein, wir sind nicht die Narkotankstelle, sagt Fischer Urgestein Marco Frede trotzdem. Aber Dinge veränderten sich. Wir sind zurück im Hafen von San Cristobal. Der Stützpunkt der Marine ist hier. 70% der wirtschaftlichen Aktivität der Insel aber findet auf der Hauptinsel Santa Cruz statt.
Tatsache ist, dass es immer Schmuggel und auch Drogenhandel gab, der hier über Galapagos geschleust wurde. Und es gab auch immer Leute von der Insel, die damit Geld gemacht haben. Das passiert schon seit vielen Jahren, aber das sind wenige. Das Problem kommt vom Festland, aber es berührt uns immer mehr. Wir sehen, wie es plötzlich ein Konsumproblem auf der Insel gibt. Und wir sehen, dass Leute von einem Tag auf den anderen zu sehr viel Geld kommen. Guck dir die ganzen Neubauten an der Uferpromenade an.
Die große Sorge auf den Inseln, Negativschlagzeilen wie die Recherche der Washington Post über den Drogen- und Benzinschmuggel, könnten Touristen verschrecken. Denn von ihnen lebt der Großteil der rund 30.000 Einwohner von Galapagos. Die ganzen Nachrichten über den Drogenkrieg in Ecuador hätten den Tourismus bereits jetzt einbrechen lassen, hört man Taxifahrer sagen. Arturo Isurieta dagegen hat das gegenteilige Problem. Es kommen viel zu viele Touristen, sagt der aktuelle Direktor des Nationalparkes Galapagos. Von 260.000 Touristen im Jahr 2022 sei die Zahl auf fast 330.000 gestiegen.
7:24 Uhr, RBB 24 Info, Radio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A9 Leipzig Richtung Berlin. Zwischen Kleinmarzehns und Niemek Behinderungen durch ein Schlagloch auf der rechten Spur der A9 Richtung Berlin.
Fast 330.000 gestiegen.
La UNESCO ya ha venido alertándonos como país desde 2018.
Die UNESCO hat uns bereits alarmiert. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die Tourismuszahlen zu stabilisieren. Das geht nicht über Nacht, klar. Denn es hat soziale, wirtschaftliche und sogar ökologische Auswirkungen. Das muss artikuliert werden.
Es ist ein Prozess, der requiere eine Artikulation.
Deswegen ist Isurieta nun auf dem Weg zu einer Sitzung mit der Provinzverwaltung. Es geht um die Verdopplung der Tourismusgebühr von 100 auf 200 US-Dollar und wie das zusätzliche Geld eingesetzt wird. Die Kundschaft großer internationaler Reiseunternehmen, die auf All-Inclusive-Pakete, auf Luxusjachten setzen, werde diese Erhöhung kaum treffen. Aber was ist mit uns? Sagen die unabhängigen Reiseführer, Restaurantbesitzer und Hoteliers vor Ort, die vor allem von Einheimischen und vom Billigtourismus leben. Gleichzeitig sind sie es, die die negativen Auswirkungen des Overtourism direkt zu spüren bekommen. Denn hinter dem grünen Image der Insel verstecken sich enorme Probleme.
Bei Gott, wir haben kein Trinkwasser hier. Es gibt kein ordentliches Abwassersystem, keine wirkliche Lösung für den ganzen Abfall. Es gibt Probleme mit der Energieversorgung. Und weil die Touristen immer mehr Sachen benötigen, werden immer mehr Waren vom Festland importiert. Und gleichzeitig wird das Geld knapp, um all diese Touristenströme und was mit ihnen kommt, zu kontrollieren.
Es geht nicht nur um Einsätze gegen große Fischfangflotten. Gefahren für das sensible Ökosystem lauern auch in den Schuhsohlen und Rucksäcken der Touristen. Deswegen muss jeder, der die Inseln betritt, erstmal durch eine Kontrolle, ähnlich der an einem Flughafen. Taschen werden inspiziert, es dürfen keine organischen Produkte mitgebracht werden, nicht mal ein Apfel. Die Schuhe werden desinfiziert. Eine der größten Sorgen: dass Touristen sogenannte invasive Arten einschleppen. Bakterien, Pilze, Samen, Larven von Tieren, die das sensible Ökosystem der Inseln schädigen können.
I think probably the main difference is that you know that there are people working now to protect the islands.
Zu Darwins Zeiten war das nichts, über das sich die Leute Gedanken machten. Der Schutz der Natur. Ich denke, wenn er heute, 200 Jahre später, zurückkommen und die Bemühungen sehen könnte, die auf Galapagos auf lokaler und globaler Ebene unternommen werden, um diese außergewöhnlichen Inseln und die Artenvielfalt zu schützen, wäre er meiner Meinung nach wirklich, wirklich begeistert und beeindruckt.
Sagt die Ururenkelin des britischen Naturforschers Sarah Darwin, die in diesem Jahr selbst auf Galapagos zurückkehrte. Im Rahmen des Projektes Darwin 200. Nachwuchswissenschaftler aus verschiedenen Ländern segelten erneut auf der Route, die Charles Darwin vor knapp 200 Jahren mit der HMS Beagle zurücklegte. Auch er war damals gerade in seinen 20ern, sagt Sarah Darwin, die heute am Naturkundemuseum in Berlin arbeitet.
Ich bin dieses Jahr gerade 60 geworden und ich erinnere mich, dass ich in meiner Jugend zum Beispiel mehr Vogelgezwitscher gehört habe. Mir gefällt die Idee, dass wir hier mit jungen Menschen zusammen an neuen Netzwerken arbeiten, um die Natur zu schützen. Denn wir sind Teil dieser Natur. Und wenn wir sie weiter zerstören, dann zerstören wir nichts anderes als unsere eigene Zukunft.
Destroy nature, we are really destroying our future.
Anne Herberg war unterwegs auf den Galapagos-Inseln. Jetzt gleich gibt es hier die Nachrichten. Mein Name ist Tina Witte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A9 Leipzig Richtung Berlin. Vorsicht zwischen Kleinmarzins und Niemeck. Behinderungen durch ein Schlagloch auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin Prenzlauer Berg Bornholmer Straße in Höhe Schönfließer Straße sind die Ampeln außer Betrieb. Kladow auf dem Kladower Damm regelt zwischen Topelius und Ritterfelddamm bis Mitte August ebenfalls eine Baustellenampel den Verkehr. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße eine Baustellenampel, wechselseitig deswegen nur eine Spur frei. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Und die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Zur S-Bahn: wegen eines technischen Defekts an einem Bahnübergang in Tegel kommt es bei der S25 zu Verspätungen und Ausfällen. Und zur S1: durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss ist der Zugverkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Stattdessen fahren Busse. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.30 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Morgen. In den USA hat ein Bundesgericht fast alle Zölle von Präsident Trump blockiert. Laut den Richtern überschritt Trump seine Befugnisse, als er mithilfe des Notstandsgesetzes den Kongress überging. Die Regierung legte schon Berufung ein. Pascal Küpper.
Erst einmal hat das Bundesgericht aber mitgeteilt, dass die betreffenden Zölle aufgehoben und dauerhaft untersagt würden. Also unter anderem die pauschalen Abgaben auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Die Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden. Deswegen hatten mehrere Bundesstaaten gegen Trumps Alleingänge geklagt. Der will nach eigenen Angaben Handelspartner unter Druck setzen, um, Zitat, bessere Deals für die USA auszuhandeln.
Tech-Milliardär Musk hat offiziell angekündigt, nicht mehr für die US-Regierung zu arbeiten. Er schreibt, sein Einsatz als spezieller Regierungsangestellter gehe planmäßig zu Ende. Musks Position in der neu geschaffenen Regierungsabteilung für staatliche Effizienz, DOGE, war von vornherein auf 130 Tage begrenzt auf Ende Mai. Zwischendurch hieß es aber, dass der Tesla-Chef weiter in Teilzeit als Berater von Präsident Trump arbeiten könnte. Die neue Bundesregierung will schnell Entlastungen beschließen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat Bundeskanzler Merz nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses in Berlin angekündigt. Er äußerte die Hoffnung, dass zum Beispiel Steuererleichterungen für Unternehmen noch vor den Sommerferien durch Bundestag und Bundesrat kommen. Laut Merz soll auch das geplante Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für mehr Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz schnell auf den Weg gebracht werden. In Brandenburg warnt die Polizei wegen des Feiertags heute vor Unfällen. Eine Sprecherin hat das im RBB damit begründet, dass am Vatertag traditionell viele Menschen und Kleingruppen unterwegs sind. Sie nannte Christi Himmelfahrt einen der einsatzreichsten Tage für die Polizei. Die Ukraine hat sich grundsätzlich bereit erklärt, sich zu zweiten direkten Gesprächen mit russischen Unterhändlern zu treffen. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerov forderte allerdings, vorher die russischen Bedingungen für einen Frieden zu sehen. Er selbst hat nach eigenen Angaben dem russischen Chefverhandler schon ein Dokument mit der ukrainischen Position übergeben. Der Vorschlag für das weitere Treffen kommt vom russischen Außenminister Lavrov. Demnach sollen beide Seiten am nächsten Montag wieder in Istanbul miteinander sprechen. In Kanada müssen wegen der heftigen Waldbrände mehr als 17.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Der Ministerpräsident der betroffenen Provinz Manitoba sprach von der historisch größten Evakuierungsaktion in dem Gebiet. Er rief für mindestens 30 Tage den Notstand aus. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute wechselnd bewölkt mit Sonnenschein, dabei trocken, maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 11 und in Lübben-Spreewald 12 Grad. Morgen viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf sonniger, bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Allerdings weht stark böiger Westwind morgen. Die Zeit 7.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs am Feiertag. Ich bin Tina Witte. Wer sich aufmacht nach Australien, der besucht in der Regel die Weltstadt Sydney und das Great Barrier Reef, das große Korallenriff. RBB-Reporter Carsten Steinmetz ist andere Wege gegangen. Von Sydney ist er nach Brisbane geflogen, also Richtung Norden, an die Ostküste und dann weiter mit dem Auto ins Landesinnere, in die Darling Downs. Das ist eine hügelige Region, benannt nach dem früheren Gouverneur Ralph Darling, mit spektakulären Landschaften, magischen Orten, schrägen Typen und merkwürdigen Getränken.
Der Geländewagen von Chris Hayward kämpft sich durch das Wasser des Spring Creek, einem Nebenfluss des Condamine River. Das ist der größte Fluss in den Darling Downs. Auf dem Weg hoch zum Wasserfall Queen Mary Falls müssen wir den Spring Creek mit seinen Seitenarmen an insgesamt 14 Stellen durchqueren. Und jedes Mal schafft es der Wagen gerade noch so durch den Fluss. In Dürrezeiten, erzählt Chris, verwandelt sich der Spring Creek in einen winzigen Bach. Aber in den vergangenen Jahren hat es verhältnismäßig oft geregnet in den Darling Downs im Südosten des Bundesstaates Queensland. Und dann verschwindet die Straße an den Überquerungen praktisch im Wasser.
I mean, you just look around, right? Like you've got these really steep mountains all around us. So you don't need a lot of rain for these crossings to become impassable.
Sieh dir nur an, wie steil die Berge um uns herum sind. Es braucht nicht viel Regen, der von dort oben runterprasselt, um diese Überquerungen unpassierbar zu machen. Ganz oft passiert es, dass die Wege geschlossen sind, weil sich hier so viel Wasser ansammelt und man einfach nicht durchkommt. Und schau dir die Größe dieser Steine an. Regen und Sturm haben so unfassbar viel Kraft, sie schieben sie auf die Straße. Dadurch ist dann der Weg blockiert. Dann muss die örtliche Verwaltung Bulldozer schicken und den Weg wieder freiräumen.
So the local council has to come through with a bulldozer and clear them.
Aber jetzt herrscht freie Fahrt auf der Spring Creek Road. Chris stammt aus den Darling Downs, er lebt in Killarney, wo wir gestartet sind, 200 Kilometer südwestlich von Brisbane. Und er liebt es, Gästen seine Heimat zu zeigen, über die er eine Menge weiß. Der Weg, sagt er, ist im 19. Jahrhundert für die Holzfäller angelegt worden. Sie haben ihr Holz damals zum Sägewerk von Killarney auf Pferdewagen transportiert.
Killarney war früher eine Holzfällerstadt. Das Sägewerk in der Stadt hat das Holz aus den Wäldern verarbeitet und das wurde dann in diesem Teil der Darling Downs verwendet. Für Dielen, für Holzwände, solche Dinge.
Floorboards, Walls, all that sort of stuff.
Das letzte Stück auf dem historischen Holzfällerweg gehen wir zu Fuß, begleitet von einem typischen Queensland-Song.
It's a bellbird. So they're singing to each other. It's two birds.
Zwei Bellminer, Bellbirds werden sie hier genannt, Glockenvögel. Olivgrün und deswegen nur mit Mühe zu erkennen. Ich habe Glück und sehe einen in einem Baum. Weniger Erfolg habe ich dagegen mit den Koalas. In den Astgabeln, sagt mein Begleiter, sieht man sie oft vor sich hindösen. Heute aber haben sie offenbar andere Pläne. Auf der einen Seite des Weges, wir sind dicht an der Grenze zum benachbarten Bundesstaat New South Wales, macht mich Chris Hayward auf einen Maschendrahtzaun aufmerksam, mit Stacheldraht darüber, 1,5 Meter hoch, fest verankert im Boden. Der Darling Downs Moreton Rabbit Board Zaun, sagt Chris, wurde wegen der Kaninchenlandplage hochgezogen. Seit 1893 wird immer wieder an ihm gebaut.
Er hält die Kaninchen im Wesentlichen auf der New South Wales-Seite der Grenze und andersherum natürlich. Kaninchen sind eine invasive Art und übertragen viele Krankheiten. Sie zerstören das Land, weil sie graben und sich schrecklich vermehren und immer weiter vermehren und vermehren. Sie sind eine echte Plage. Daher wird der Kaninchenzaun noch immer in Schuss gehalten. Das kann man hier an diesem Pfahl sehen. An dem muss vor kurzem gearbeitet worden sein.
555 Kilometer ist der Darling Downs Kaninchenzaun lang. Er soll auch Dingos fernhalten, die berühmten australischen Wildhunde. Der Albtraum für alle Landwirte, die Schafsherden besitzen, weil sie ihre Tiere reißen. Nach weiteren 20 Minuten durch den Regenwald hören wir den Wasserfall, die spektakulären Queen Mary Falls. Von einer Aussichtsplattform aus sehen wir, wie sich die Strömung von einer Kante 50 Meter tief in eine Schlucht stürzt. Das Wasser fließt von hier über den Spring Creek in den Condamine River und dann nicht ins Meer, sondern weiter nach Westen durch die Darling Downs. Denn wir befinden uns westlich der Great Dividing Range, der Gebirgskette, die die Ostküste vom Inland abtrennt. Einen Kilometer weiter bietet sich ein schöner Blick ins Tal. Wir sehen Killarney und außerhalb des Ortes Bauernhöfe, einige Straßen, Wiesen, dunkle Ackerböden. Nach europäischen Maßstäben sind weite Teile der Darling Downs dünn besiedelt. Und für australische Verhältnisse?
Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist besiedelt, man sieht ja die Häuser. Aber es ist wirklich nicht so, dass man Tür an Tür leben würde. Die Grundstücke sind ja mindestens ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend Hektar groß.
Also ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend Fußballfelder groß. Immerhin 600 Einwohner hat Killarney. Chris' Nachbar Tony Pearson ist Chef des Heimatvereins und kennt sich mit der Geschichte des Ortes aus.
Killarney got its name when visitors to Canning Downs Kelarnin bekam seinen Namen, als Besucher, die zum Gestüt Carning Downs wollten, hier auf Pferden vorbeikamen. Die hatten einen Herrn aus Irland dabei. Als der auf einem Hügel hier in der Nähe stand und über die Ebene schaute, da erinnerte die Gegend ihn an Killarney in Irland. Und so kamen sie zu den Namen. Es wird oft durcheinander gebracht. Die Leute suchen nach Killarney im Internet und landen dann online erstmal in Irland. Das kommt ziemlich häufig vor.
Killarney and instead of putting the Queensland in it, they end up in Ireland.
Quite often. Tony ist ein großer und kräftiger Typ mit einem Basecap auf dem Kopf. Er hatte sich auf seiner Veranda in einem Gartensessel gemütlich gemacht. Durch seinen Garten fliegt ein rosa Kakadu, ein in Australien weit verbreiteter grau-roter Kakadu mit rosa Schopf. Die Darling Downs, erzählt Tony mit einem Blick in die Landschaft, sind australienweit vor allem bekannt für ihre herausragenden Böden.
Most of the soils here, what we call black soil.
Der Boden hier, das ist Schwarzerde und die verhält sich so, wenn sie trocken wird, reißt sie auf und dann fällt die Vegetation in diese Risse. Bei etwas Regen schließt sich der Boden wieder. Das ist der Kompostierungseffekt. Der Boden ist also sehr, sehr fruchtbar.
Schwarzerdeböden können das Wasser besonders gut speichern. Hier wächst einfach alles. Kartoffeln, Mais, Kürbisse, Tomaten, Feigen, Avocados, Weizen, Gerste oder Sorghumhirse.
Sorghum is used in food and cattle feed as well.
Sorghumhirse wird in australischen Großstädten als Superfood angepriesen und verkauft. Die Landwirte nutzen es, wie Tony sagt, aber auch als Futtermittel. Es geht von Killarney weiter Richtung Norden nach Toowoomba, der größten Stadt in den Darling Downs und zweitgrößten inneraustralischen Stadt nach der Hauptstadt Canberra. Es geht vorbei an Feldern, Wiesen, Sonnenblumen und grasenden Rindern. Wo Felder abgeerntet sind, sieht man die tiefdunkle und besonders fruchtbare Erde. Die Darling Downs werden auch als Salad Bowl, als Salatschüssel des Bundesstaats Queensland bezeichnet. Amy Clark und Felicity Coots vom regionalen Tourismusbüro Queensland Country Tourism begleiten mich auf dem Trip nach Toowoomba.
Alright, Carsten, I'm going to show you something really cool, and it's cool kombucha with a guy named Mark, and he was on Australian Survivor, and he grows limes, and he makes this great drink called kombucha. Let's go.
Amy will Mark Kerla einen Besuch abstatten. Er produziert Kombucha, ein teeähnliches Getränk, und er pflegt eine Limettenplantage. Mark Kerla ist für manche aber auch ein echter Star, nur unter diesem Namen kennt ihn fast niemand. Wenn aber von Tarzan die Rede ist oder von Kiosk Kev, dann wissen Liebhaber des englischsprachigen Trash-Fernsehens sofort Bescheid. Unter diesem Namen hat Mark nämlich in den australischen und britischen Survivor-Reality-Serien viele Zuschauer begeistert. Tarzan hat eine Glatze, einen Bart wie der Weihnachtsmann, er trägt weite Pumphosen und spaziert mit schnellen Schritten an seinen Limettenbäumen entlang, zeigt dabei auf die Früchte. Die Limetten müssen noch wachsen, so weit, erklärt Mark, dass man seine Finger nicht mehr um die Frucht bekommt. Das ist erkennbar noch nicht der Fall, also bleiben die Limetten noch am Baum. Viel Arbeit, sagt Tarzan, hat er mit ihnen aber nicht.
All of these fruits you see here now,
alle Früchte, die Sie hier sehen, wachsen praktisch ohne Bewässerung, die bekommen nur den jährlichen Niederschlag. Nur einige dieser Bäume bekommen flüssigen organischen Dünger. Das Ganze ist also sehr effizient, vor allem auch sehr kosteneffizient.
Wasser ist in Queensland ein großes Thema. Auch wenn es in den vergangenen 4 Jahren ausreichend geregnet hat, es kann in den Darling Downs heiß und trocken werden. Viele Landwirte wie Mark Herla haben von den Behörden die Erlaubnis erhalten, über einen Brunnen das noch reichlich vorhandene Grundwasser anzuzapfen. Tarzan sagt, er macht es in kleinen Mengen und mit etwas schlechtem Gewissen.
Es ist sehr umstritten, Grundwasser zu verkaufen. Niemand mag das. Es ist eben ein unterirdischer Rohstoff. Man weiß nie, wann er ausgeht. Deshalb haben wir der Verwaltung gesagt, dass wir die Lizenz, Grundwasser entnehmen zu dürfen, nur im absoluten Notfall nutzen würden. Dann haben wir das Wasser genommen und begonnen, unser eigenes Getränk herzustellen. Ich glaube, am Anfang wurden uns $200.000 für 20 Millionen Liter Grundwasser angeboten. Als wir dann unser eigenes reines Getränk produzierten, haben wir im ersten Jahr 20.000 Liter von diesem Getränk hergestellt und haben es auch für $200.000 verkauft. Ich würde sagen, wir haben das Wasser sehr viel besser genutzt.
Mit etwas Wasser aus dem Boden und dem Saft der Limetten braut Tarzan auf seiner Farm sein Kombucha-Getränk.
Every drink has every 20 liters of kombucha we produce has 1 liter of our lime juice in it.
20 Liter Kombucha, die wir produzieren, enthalten einen Liter unseres Limettensaftes. Wir fügen dann noch andere Aromen hinzu, wie Blaubeere oder wie Apfelkuchen mit Zimt und Kardamom. Einer unserer Bestseller ist Blutorange. Der Unterschied zwischen uns und den meisten anderen Kombucha-Herstellern besteht aber vor allem darin, dass die anderen 0,1% Ingwer hinzufügen. Wir nehmen 10% Ingwer. In 20 Liter Kombucha sind also 2 Liter Ingwersaft, den wir kalt pressen. Wir machen alles selbst hier auf der Farm.
Den Kombucha verkauft Tarzan bisher auf umliegenden Märkten, aber dabei muss es nicht bleiben. Der Landwirt, Getränkehersteller und Trash-Fernsehdarsteller sieht Chancen, seinen Kombucha auch in Europa zu vertreiben.
We've got some interest from a promoter who's from Sydney, Australia.
Ein Promoter aus Sydney hat uns wegen meines Promi-Status in England angesprochen. Dort ist mein Gesicht als Kiosk-Chef bekannt. Er war aber auch von dem Getränk beeindruckt und hat verstanden, dass es in Europa ein Interesse an meiner Person gibt. Vielleicht kann man meinen Kombucha also bald in Europa trinken.
Manifest-Kombucha nennt Tarzan sein Getränk, darunter macht er es nicht. Und es schmeckt, sagen wir, nicht schlecht. Vor allem soll Kombucha ja sehr gesund sein. Mark alias Tarzan alias Kiosk Kev ist jedenfalls total überzeugt davon und trinkt einen Liter pro Tag von dem, was er auf seiner Farm zusammenbraut.
I'm nearly 60 this year and I'm still fighting fit, so I don't know, it must do something.
Knapp 60 ist er und total fit, also irgendwas muss da dran sein an dem Zeug, meint Mark und spaziert mit mir zurück zum Haus auf seiner Farm. Ein Gläschen Limetten-Kombucha mit Ingwer-Geschmack zum Abschied muss sein. Darauf besteht Tarzan. Mit Amy und Felicity von Queensland Country Tourism geht es weiter. Bevor wir Toowoomba erreichen, stoppen wir in der Nähe eines mächtigen Felsvorsprungs, den wir von der Straße aus sehen. Um den zu erreichen, müssen wir etwa 20 Meter lang durch kniehohes Gras laufen. Das ist zur Nachahmung nicht unbedingt empfohlen. Man weiß nie, ob man nicht vielleicht doch mit etwas Pech eine Schlange aufschreckt. Aber wir sind vorsichtig und es führt kein anderer Weg zu diesem großen Felsvorsprung aus Sandstein. Unter dem Dach des obersten Felsens zeigt mir Felicity in den Stein eingravierte Zeichen.
In dieser Felswand sehen wir eine uralte Höhlenschnitzerei. Ich kann zur Bedeutung nicht viel sagen, erst recht, weil ich nicht zu den Menschen der First Nation gehöre. Die Schnitzereien sind an manchen Stellen nicht so gut zu sehen. Du musst aber bedenken, dass sie vor tausenden Jahren geschaffen worden sind. Du siehst hier einige Nachbesserungen, die in der letzten Zeit gemacht worden sind, damit man die Schnitzereien besser erkennen kann. Und ein bisschen versteht man dann auch.
Pfeile sind gut zu erkennen, möglicherweise sollte eine Jagdszene dargestellt werden. Außerdem sind Linien, kreisförmige und kurvenförmige Muster zu erkennen. Wissenschaftler halten den Ort selbst für bedeutungsvoll für die First Nation, so wie die hier zu sehende Kunst. Wahrscheinlich diente der Ort aber auch als Treffpunkt und Versammlungsort. Jetzt aber wirklich, es geht ein Stück bergauf und ich erreiche Toowoomba mit seinen etwa 100.000 Einwohnern. Die Stadt liegt in ungefähr 700 Metern Höhe auf dem Kamm der Great Dividing Range. Garden City wird die Stadt auch genannt, wegen vieler Parks mit bunten Blumen. In der Innenstadt stehen zwei- oder dreistöckige Gebäude, Baujahr Ende des 19. oder Beginn des 20. Jahrhunderts, mit breiten Balkonen und gusseisernen Balustraden. Am Straßenrand wachsen Palmen, Magnolienbäume oder dicke Platanen. Das Rathaus ist ein zweistöckiger rot-weißer Backsteinbau aus dem Jahr 1900. Hier erwartet mich bereits James O'Shea. Er ist Councillor, also Gemeinderat für Toowoomba und Umgebung. Und das Erste, was wir klären, ist die Aussprache dieses Stadtnamens mit den vier O's und einem W.
People call it Toowoomba or Toowoomba. It rolls off the tongue pretty easily for us locally, but yeah, I've heard some different ways that people have tried to pronounce it or say what it. Yeah, people shorten it to T-bar. It's a bit of a local slang, you know. These people call it T-bar. So, but yeah, Toowoomba, the Garden City.
Also Toowoomba ist richtig oder kurz T-bar.
Mit Platz der vielen Wasser wird der Name in der Sprache der indigenen Australier meistens übersetzt. Und naturgemäß schwärmt James von Toowoomba.
Die meisten Touristen haben natürlich den Wunsch, das Great Barrier Reef zu sehen oder die Strände. Unsere Parks und Gärten sind sozusagen unsere Version eines Strandes. Und genau diese einzigartigen Landschaftserlebnisse, die es überall in der Region gibt, sind meiner Meinung nach das, was die Menschen anzieht. Wer hierher kommt, der erlebt großartige Natur und einen einzigartigen Lebensstil. Wir lieben, wo wir leben und sagen, die Luft ist hier oben besser. Also kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst.
Na dann los, in die Garden City und in einen der zahlreichen Parks, den Queen's Park mitten in der Stadt. Große, immergrüne Banyakiefern stehen neben lila blühenden Jacaranda und ewig hohen Küstenmammutbäumen. Umgeben sind die Bäume von Hecken, Alleen und Blumenbeeten, von gelben Kokardenblumen, dunkelroten Zinnien oder pinkfarbenen chinesischen Nelken. Einfach schön. Und hier ist offenbar immer viel los.
Picnics in the park, they do park runs here as well, so lots of people use the park. Beautiful trees and it is always green.
I like to just walk around, or if I've got my kids, they like to run through the park.
Es gibt Picknicks im Park und Parkläufe, berichtet eine Besucherin. Sie gehe hier gerne spazieren, sagt eine andere Besucherin. Und wenn sie ihre Kinder dabei habe, dann rennen die gerne durch den Park. Im Zentrum von Queen's Park steht eine alte Kanone, die die damalige britische Kolonie Queensland 1859 für ihre Marine erworben hatte. 1911 wurde das gute Stück ausrangiert. Die Stadt Toowoomba erwarb es als Andenken und wollte die Kanone einmal austesten. Die Druckwelle zerstörte die Scheiben eines Gewächshauses im Queen's Park. Mehrere Menschen fielen in Ohnmacht. Seitdem ist die Kanone nicht wieder benutzt worden. Ein spannender Blick in die Vergangenheit lässt sich auch gegenüber des Parkausgangs werfen. Dort steht das Cobb & Co. Museum.
So, Carsten, here we are.
Mitarbeiter Tony Kunen öffnet mir hier die Tür zu einer großen Halle. Hier stehen 50 alte, wunderschöne Kutschen.
It's generally regarded as the best collection of horse-drawn vehicles in Australia.
Die beste Sammlung von Pferdekutschen in Australien.
People walk through here and they get to this point and they go, oh wow, I didn't expect this in this little place called Toowoomba.
Die Besucher seien immer wieder erstaunt und würden sagen, dass sie so etwas Tolles in Toowoomba nicht erwartet hätten. Das Transportsystem vor 100 bis 200 Jahren bestand also aus Pferdekutschen aus Holz, dunkelrot angestrichen oder auch ganz weiß. Andere sind bunt und leuchten gelb, grün, rot. Die Kutschen beeindrucken durch ihren Stil. Sie sind aber nicht nur schön, sondern waren auch sehr bedeutend als Fortbewegungsmittel.
People used to, if they wanted to go to another place in Australia.
Früher, wenn man in Australien an einen anderen Ort wollte, ging es nur mit der Kutsche. Das war der schnellste Weg. Die Post wurde auch so transportiert. Ich werde immer gefragt, wie lange man unterwegs war. Was wir heute mit dem Auto in einer Stunde schaffen, hat in der Cobb & Co.-Ära 10 Stunden gedauert. Also multipliziere alles mit 10. Von Toowoomba nach Dolby zum Beispiel, eigentlich nur die Straße runter, das hat fast den ganzen Tag gedauert.
A whole day of travel.
Das Verkehrsunternehmen, das die Menschen von A nach B damals beförderte, hieß Cobb & Co., daher der Name des Museums.
Cobb & Co. Museum, Queensland Museum, Cobb & Co.
Die Cobb & Co. Pferdekutschen fuhren überall in Australien, aber gerade im Bundesstaat Queensland kam ihnen eine besonders große Bedeutung zu, erklärt Museumsmitarbeiter Tony Kunen.
In other states they had bigger rivers.
In anderen Bundesstaaten gibt es größere Flüsse, sodass dort viel auf dem Wasser transportiert werden konnte. Unsere Flüsse trocknen schnell aus. Und selbst wenn sie Wasser führen, reicht die Menge oft nicht für den Transport aus.
Es blieben also in Queensland nur die Pferdekutschen. Die letzte fuhr 1924 durch den Bundesstaat. Danach wurden die Kutschen ausrangiert. Sie gingen Jahre später in den Besitz eines wohlhabenden Busunternehmers aus Toowoomba über. Dieser eröffnete mit ihnen ein privates Cobb & Co. Museum. Die in Amerika lebenden Nachfahren des Cobb & Co. Gründers bekamen irgendwann Wind davon und waren alles andere als begeistert.
They came to Australia and to Toowoomba.
Sie kamen nach Toowoomba, um ihn zu verklagen, weil er den Namen gestohlen hatte. Der Busunternehmer zeigte ihnen dann aber sein privates Museum, präsentierte ihnen seine Cobb & Co. Kutschen und die Amerikaner waren überwältigt und begeistert. Der Unternehmer hat sich bei ihnen entschuldigt und erklärt, dass er einfach diesen Namen liebt, Cobb & Co., Das ist in Australien eine legendäre Marke und so bekannt wie Coca-Cola, Pepsi oder Nike. Die Nachfahren haben sich dann bei ihm bedankt, dass er das Andenken an Cobb & Co. in Ehren hält. Einen Prozess gegen ihn haben sie nicht mehr angestrengt.
Mittlerweile gehören die legendären Pferdekutschen zum staatlichen Queensland Museum in Toowoomba und stehen hier neben historischen Wagen, die in der Landwirtschaft zum Einsatz gekommen sind. Auch ein traditioneller Leiterwagen ist zu sehen. Eingeführt wurde er von deutschen Siedlern, die sich in den Darling Downs niedergelassen haben. Mit einigen Nachfahren ist Tony Coonan später in Queensland gemeinsam zur Schule gegangen.
Ich bin ungefähr 45 Minuten von Toowoomba entfernt aufgewachsen. In der Gegend haben sich viele deutsche Einwanderer angesiedelt.
I went to school with kids called Clydens and Manteuffels and Platzes and Schultzes.
Auch viele Städte und Dörfer in der Region trugen mal deutsche Namen. Viele wurden im Ersten und Zweiten Weltkrieg aber umbenannt. Nicht deutscher, sondern griechischer Abstammung ist Georgi Theodosis. Wer in Toowoomba vorbeikommt, muss unbedingt seiner Bäckerei einen Besuch abstatten und seine Lamingtons probieren. Das sind kleine Kuchen aus Rührteig mit Schokolade überzogen und Kokosnussraspeln bestreut. Das australische Nationalgebäck schlechthin. Erfunden wurde es, möglicherweise, in Toowoomba.
Yeah, a lot of people say they were invented in Toowoomba. We like to say, think so, just so we can say that's where... We invented the Lamingtons.
Viele Leute behaupten es, sagt Bäcker Giordi mit einem Grinsen. Also machen wir da einfach mit. Die Legende geht nämlich so, Lord Lamington, früherer Gouverneur von Queensland, flüchtete sich Ende des 19. Jahrhunderts einmal vor der dampfenden Hitze von Brisbane ins kühlere Toowoomba und empfing hier viele Gäste. Lamingtons Koch war etwas überrascht und musste improvisieren, schnitt einen am Vortag gebackenen Kuchen in Scheiben, tauchte diese in Schokolade und legte sie in Kokosnuss. Das schmeckte allen hervorragend. Das Backwerk wurde Lamington getauft und erlangte große Berühmtheit in Australien und Neuseeland. Auch in Toowoomba futtern die Menschen heute noch gerne Lamingtons. Geordi hat deswegen schon unzählige gebacken.
Yeah, lots. Thousands. I've been baking nearly 30 years, so I've made a lot. I just take my time and make sure the chocolate's thick enough and the sponges tasty. That's about it.
Seit fast 30 Jahren backe ich, erzählt Geordi. Ich nehme mir einfach Zeit, sehe zu, dass die Schokolade dickflüssig ist und der Kuchen schmackhaft. Das ist es auch schon. Geordi kann jedenfalls von Lamingtons nicht genug kriegen.
Yeah, yeah. Yeah, they always taste better every time.
Sie schmecken jedes Mal besser, meint Bäcker Geordi Theodosis. In Australien haben sich mehrere Historiker ernsthaft mit der Frage befasst, wo der Lamington denn wirklich als erstes serviert worden ist. So richtig geklärt ist es aber bis heute nicht. Aber sagen wir so, an der Toowoomba-Legende mit dem Besuch von Lord Lamington gibt es einige Zweifel. Der Name des Gebäcks könnte nämlich auch auf seine Frau zurückgehen. Der Lamington soll im Rahmen eines Kochkurses am Brisbane Technical College erfunden worden sein. Da die Frau des Gouverneurs Schirmherrin des Kurses war, wurde angeblich der Kuchen nach ihr benannt, also nach Lady Lamington. Aber wo auch immer es gewesen ist, ob in Toowoomba, in Brisbane oder ganz woanders, es spielt im Grunde auch keine so große Rolle. Die Darling Downs im Bundesstaat Queensland mit ihrer wunderbaren Landschaft, entspannten Lebensweise und interessanten Geschichte sind auf einer Australienreise auf jeden Fall einen Abstecher wert.
Carsten Steinmetz war in Australien unterwegs. Mein Name ist Tina Witte und hier geht es jetzt weiter mit dem Verkehrsservice und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A9 Leipzig Richtung Berlin. Vorsicht zwischen Kleinmarzehns und Niemeck. Hier gibt es ein Schlagloch auf der rechten Spur. Es kommt deswegen zu Behinderungen. Stadtverkehr Berlin, Prenzlauer Berg. Auf der Bornholmer Straße sind in Höhe Schönfließer Straße die Ampeln außer Betrieb. Vorsicht an der Kreuzung. Klado auf dem Kladower Damm regelt zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August eine Baustellenampel den Verkehr. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ebenfalls eine Baustellenampel. Zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße wechselseitig ist nur eine Spur frei. In Oberschönewalde ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskowallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Aktuelles zur S-Bahn. Wegen eines technischen Defekts an einem Bahnübergang in Tegel kommt es bei der Linie S25 zu Verspätungen und Ausfällen. Und zur S-Bahn-Linie S1. Durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss ist der Zugverkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Stattdessen fahren Busse. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Urteil erstmal nicht in Kraft treten. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet das damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Laut Weimer soll für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen künftig ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt er Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen seit 2020 eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Einnahmen aus der Werbung zahlen. Vertreter der Wirtschaft haben positiv darauf reagiert, dass die Bundesregierung Unternehmen schnell entlasten will. Entsprechend hat sich unter anderem die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Industrie, Gönner, geäußert. Der Koalitionsausschuss hat gestern ein Sofortprogramm in Aussicht gestellt, Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn.
Schneller will die Regierung sein, wenn es zum Beispiel um vereinfachte Genehmigungsverfahren geht. Bei den Steuererleichterungen für Unternehmen, die investieren, ist es wenigstens möglich, sie nachträglich zu gewähren. Außerdem hat der Koalitionsausschuss dann auch noch ein Ergebnispapier mitgebracht. Darauf führt er fast alles auf, was schon im Koalitionsvertrag steht.
Die Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin wird seit dem Morgen schrittweise freigegeben. Nach Angaben der BVG fahren seit dem frühen Morgen wieder die ersten Trams. In der Startphase gibt es bei der Linie M17 erstmal einen Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet, bis dann ab Samstag überall Normalbetrieb gilt. Im Gazastreifen hat eine große Menschenmenge ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms gestürmt und geplündert. Nach UN-Angaben sind in dem Gedränge mindestens 2 Menschen gestorben und viele weitere verletzt worden. Die Organisation sprach von Horden hungriger Menschen, die in das Gebäude eindrangen. Von palästinensischer Seite heißt es, dass auch 2 Menschen erschossen wurden. Soweit